Alles klar, so. Seid ihr bereit?
Jawohl.
Für ein kleines bisschen Horrorshow.
Hey!
Hier kommt Pancast.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 36. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das Alan Turing Biopic The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch, Angelina Jolies zweite Regiearbeit Unbroken, die Comedy-Cartoon-Serie Archer und den Arthouse-Film Wild Tales. Jeder dreht mal durch. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo, hallo.
So, und wir kommen direkt natürlich zu den Film-News. Und diesmal gibt es nur eine Film-News, aber die hat es mal so richtig in sich. Und zwar sind seit ungefähr 30 Minuten die Oscar-Nominierungen raus für den Oscar 2015. Was? Und die werde ich euch jetzt vorlesen und dann auch ziemlich abhaten über Sachen, die da ausgelassen wurden und mich vielleicht auch freuen über andere Sachen. Best Picture. Für den besten Film sind 8 Filme nominiert. Das war ja immer, waren lange Zeit 5. Dann wurden es irgendwann ausgeweitet, dass halt mindestens auch 10 nominiert werden können. Letztes Jahr waren es 9, jetzt sind es 8. Und das sind folgende. American Sniper von Clint Eastwood. Birdman von Alejandro G. Inarritu, Boyhood von Richard Linklater, The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, The Imitation Game von Nora Gossman und Selma, ich glaube, es sind ja gar nicht immer die Regisseure, deswegen lese ich immer nicht vor, von dem die Sachen sind. thanks, Nora Gossman. Selma, The Theory of Everything und Whiplash.
Na,
was sagt ihr dazu, zu diesen Kandidaten?
Naja. Ja, krass. Ich bin mal echt gespannt, ob American Sniper die Berechtigung hat, da zu sein, außer der Tatsache, dass er von Clint Eastwood ist und man davon ausgehen kann, dass er deswegen ein guter Film ist.
Ja, und halt Bradley Cooper mitspielt. Das ist ja wirklich
genau.
Ja, Bradley, ich mein, Cooper und Dingsbums von Hunger Games.
Ja, aber der ist ja auch mittlerweile überall vertreten.
Irgendwie. Ja, die dürfen immer einfach nominiert werden. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Man sieht auf jeden Fall, dass viele der Filme sehr aktuell sind. Also, dass sie wieder sich überlegt haben, okay, wir machen so einen Release Dezember, Januar, Februar, da bringen wir unseren Film raus, dann wird er schon nominiert und das Gedächtnis der Academy ist bestimmt nicht so lang. Was hier nicht dabei ist, ist zum Beispiel Nightcrawler, Gone Girl hat keine Nominierung bekommen, Foxcatcher ist auch nicht dabei.
Krass.
Und auch
das ist krass,
The Lego Movie ist auch nicht drin, wo man auch gedacht hätte, dass es als einer der besten Filme des letzten Jahres war.
Ja, krass, absolut. Viele so Biopics auf jeden Fall, ne?
Ja. Das ist wirklich abgefahren, ne? Also Selma, Theory of Everything und Imitation Game, wo wahrscheinlich auch also Theory of Everything müssen wir dann auf jeden Fall auch noch gucken, mal gespannt, wie der wird, weil ich mir das auch sehr ähnlich.
Das ist Stephen Hawking, oder?
Ja. Genau, das ist der Film über Stephen Hawking. Ich denke mal, Birdman konnte man rechnen, mit Boyhood auf jeden Fall auch, hat, glaube ich, auch jetzt den Golden Globe gewonnen. Cool, zum ersten Mal ist, glaube ich, Wes Anderson mit einem Film für besten Film nominiert und der ist ja auch schon im März letzten Jahres rausgekommen, also das ist wirklich erstaunlich. Whiplash wurde ja auch gesagt, dass der wahrscheinlich drin ist.
Ja, aber ich finde es irgendwie insgesamt doch ein bisschen mau. Also da, ich meine, gut, wir haben jetzt einige davon oder ich zumindest einige noch nicht von gesehen. Weiß ich nicht.
Sehr Großproduktion-lastig, habe ich das
genau.
Gefühl. Also so, dass zum Beispiel Nightcrawler da echt verschmäht wurde, ist schon fast eine Frechheit, finde ich.
Ja.
Aber naja.
Finde ich auch. Calvary nicht dabei, aber es, glaube ich, ist ja kein amerikanischer Film, deswegen
würde müsste. Und American Sniper musste drin sein, weil irgendwo musste ja auch nochmal so ein Ami-Kriegsfilm am Start sein, wahrscheinlich. Also,
wahrscheinlich das. Nicht und fehlen, andere Sachen, die für uns natürlich beste Filme des Jahres waren, zum Beispiel Dallas Buyers Club und Her, sind ja in Amerika schon bei den letzten Oscars bedacht worden, also kommen bei uns ja dann später raus. Dann kommen wir, das ist wirklich die Frechheit, Actor in a Leading Role, 5 Nominees, ist Steve Carell für Foxcatcher, Michael Keaton für Birdman, Bradley Cooper für American Sniper, Benedict Cumberbatch für The Imitation Game und Eddie Redmayne für The Theory of Everything. Jake Gyllenhaal ist nicht für Nightcrawler nominiert. Und da könnte ich wirklich, wenn es mir so wichtig wäre im Privatleben, wirklich ausrasten, weil ich finde, dass das, was ich, von allem, was ich gesehen habe, war die beste Leistung, die ich erlebt habe dieses Jahr. Und das finde ich eine ganz schöne Frechheit, ihn nicht mal da zu nominieren. Aber statt das natürlich Bradley Cooper wieder reinzunehmen,
das Einzige, was wir jetzt machen könnten, um den so richtig in die Suppe zu spucken, ist schnell noch einen Film mit Daniel Day-Lewis drehen, damit einer gewinnt, der es verdient hat.
Ja, na gut. nachträglich zu nominieren. Ich denke mal, viele Sachen waren erwartbar. Also Steve Carell für Foxcatcher war erwartbar, Michael Keaton für Birdman auf jeden Fall auch. Ja. Cumberbatch für Imitation Game müssen wir gleich drüber reden, ob wir das finden. Ich persönlich finde es nicht. Aber Theory of Everything werden wir uns dann noch ansehen. Für Actress in a Leading Role ist Marion Cotillard für Two Days, One Night, Felicity Jones für The Theory of Everything, Julianne Moore für Still Alice, Rosamund Pike für Gone Girl und Reese Witherspoon für Wild. Also Rosamund Pike auf jeden Fall, finde ich, hat es auf jeden Fall verdient. Also in Gone Girl fand ich, war die großartig. Viele von den anderen haben wir nicht gesehen. Habt ihr Two Days, One Night oder Still Alice oder Wild geguckt?
Nope, leider keine der vier Rollen der anderen Nominierten gesehen. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich viel zu sagen. Aber Rosamund Pike war sehr gut.
Und an denen werden wir uns, glaube ich, auch noch abarbeiten, an vielen dieser Filme. Ich habe sowieso vor, dass wir so einen Oscar-Cast dann machen, wo wir über die Nominierten reden und so weiter, halt nochmal die Filme ein bisschen zusammenfassen. Und da werden wir uns jetzt auch die nächsten Wochen bis zur Verleihung dann halt durcharbeiten, auch über diese ganzen Werke. Mhm. Actor in a Supporting Role ist Robert Duvall für The Judge. Das ist dieser Film mit Robert Downey Jr. Ah, den haben wir auch mal in der Trailer schon. Der hat keine guten Kritiken bekommen. Mark Ruffalo für Foxcatcher, Ethan Hawke für Boyhood, J.K. Simmons für Whiplash und Edward Norton für Birdman.
Jeden Fall J.K. Simmons. Ich habe zwar von den anderen Filmen keinen gesehen.
Boyhood hast du gesehen,
also mein Lieber. Ja, aber ich habe es schon verdrängt, dass ich ihn gesehen habe.
Aber eine Oscar-Nominierung für Ethan Hawke ist auch mutig.
Das finde ich auch relativ
mutig. Finde ich sehr interessant, ja.
Da ist auch Patricia Arquette, die Mutter von dem Jungen in Boyhood spielt, die ist für Actress in a Supporting Role nominiert. Die fand ich auch auf jeden Fall stärker als Ethan Hawke, finde ich. Dann ist noch Emma Stone für Birdman, Laura Dern für Wild, Meryl Streep für Into the Woods und Keira Knightley tatsächlich für The Imitation
Game. Was? Nein. Aber das ist doch so lächerlich. Also ganz ehrlich. Also,
das ist aber typische Award-Kurzsichtigkeit, finde ich. Also nichts gegen Keira Knightley, aber die Rolle hat erstmal eh nicht viel hergegeben. Nee. Und dann ihre Leistung hat die auch nicht noch weiter hervorgehoben, finde ich. Aber naja.
Nee, das ist schon ein bisschen peinlich, aber gut, okay.
Finde ich auch unglaublich. Und man sieht da wieder auch, wie auch bei den letzten Oscars, dass es halt so 10, sagen wir mal, ja 10 Filme ungefähr gibt und die werden einfach in alle Kategorien gepackt. Und wenn da halt jemand irgendwie einen Supporting Role gespielt hat, dann kommt er da halt irgendwie mit rein. Absolut, und also das scheint mir wirklich da so auch Positionierung dieses Films, The Imitation Game, zur richtigen Zeit gewesen zu sein. Also, aber ja, wie gesagt, über unsere Meinung dann gleich. Dann noch, was ich auch krass finde, ist Animated Feature Film, ist Big Hero 6, The Box Trolls, How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea und The Tale of Princess Kaguya. Der Lego-Film ist nicht nominiert, nicht mal für Animated Feature Film. Das finde ich schon echt erstaunlich, weil das schon ein Hammer-Film war und es war eigentlich klar, dass der diesen Award gewinnt.
Was da im Hintergrund so abgeht.
Ne? Das würde einen mal interessieren, ne? Also, naja, gut.
Das werden wir alles noch investigativ aufdecken für den Oscar-Cast. Tale of Princess Kaguya, der Studio Ghibli-Film, den fand ich ganz ganz schrecklich auch, also obwohl ich Studio Ghibli liebe. Genau. Die anderen Sachen werde ich jetzt hier nicht vorlesen. Das ist alles nicht so wichtig. Obwohl doch, Directing, Best Director können wir noch machen, ist Inarritu für Birdman, Linklater für Boyhood, Miller für Foxcatcher, Anderson für Grand Budapest Hotel und Tilden für The Imitation Game wieder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Anderson den kriegt, aber wahrscheinlich Linklater. Also Boyhood ist echt durch die Decke gegangen, bei euch nicht, aber bei vielen, vielen, vielen Kritikern und ja auch bei mir, der ja der einzige richtige Kritiker hier im Podcast ist. Und deswegen wahrscheinlich, ja. Also ich denke mal, Birdman, Boyhood und Budapest Hotel, die werden viel abräumen wahrscheinlich.
Also wenn Boyhood einen Award verdient hat, dann ist es schon für Directing. Also das kann man ja auch mal sagen. Weil das ist schon natürlich ein Achievement, was er da gemacht hat. Das will ihm auch keiner absprechen. Aber über den Film an sich, gut, das müssen wir nicht nochmal anreißen. Aber
ich finde aber, früher oder später sollte Wes Anderson auch mal mit seinem Oscar abgespeist werden, weil ich finde, dass der wirklich auch mal was Neues gemacht hat irgendwie. Oder ein bisschen neue Farbe reingebracht hat ins Filmgame. Aber klar, Boyhood, ja.
Achso, und Interstellar nirgendwo dabei sehen wir jetzt. Also bei Musik sehe ich ihn hier jetzt gerade. Ist er mit aufgenommen, aber sonst gar nicht.
Gut, da hatte ich aber auch angerufen, dass der bitte keine Auszeichnung bekommen sollte.
Und aber Foreign Language Film, da sind Ida, Leviathan, Tangerines, Timbuktu und Wild Tales, über den wir auch heute in diesem Podcast noch sprechen, der Nominierung für besten Foreign Language Film bekommen. So, dann würde ich sagen, damit bewegen wir uns jetzt wirklich mal auf das Thema dieses Podcasts, denn das ist jetzt, ja, wir reden über einen Oscar-nominierten Film und der heißt The Imitation Game.
This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason.
It's beautiful. It's the greatest encryption device in history and the Germans use it for all communications.
Everyone thinks Enigma is unbreakable.
Let me try, and we'll know for sure.
Mr. Turing, do you know how many died because of it?
3 while we've been having this conversation.
Gentlemen, meet Mr. Turing.
We were to work together then. I'm afraid these men would only slow me down.
Popular at school, were you?
We're short on staff.
We get more staff then.
You have 6 minutes to complete the task.
Is it even possible?
No, it takes me 8.
5 minutes and 34 seconds.
You said to do it in under 6. What is it that we're really doing?
We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war.
The Imitation Game ist ein neues Biopic vom norwegischen Regisseur Morten Tildem. Es erzählt die Geschichte des genialen Mathematikers und Computervisionärs Alan Turing zu seiner Zeit am Bletchley Park in Südengland, der Zentrale der alliierten Codeknacker damals im Zweiten Weltkrieg. Mit Hilfe eines Teams von Mathematikern soll Turing, der von Benedict Cumberbatch, bekannt aus Sherlock, Star Trek Into Darkness und als Drache Smaug aus dem Hobbit, verkörpert wird. Der soll Funknachrichten der Wehrmacht entschlüsseln. Diese sind mit der sogenannten Enigma-Maschine verschlüsselt worden, deren Einstellung die Deutschen jede Nacht zur Geisterstunde neu vornehmen. Somit haben Turing und seine Kollegen täglich etwa 18 Stunden Zeit, den Code zu knacken, von der ersten Nachricht um 6 bis zur Neukalibrierung der Maschine um 0 Uhr. Alan Turing ist wie Sherlock Holmes, Sheldon Cooper und Karl von TKKG kein einfacher Zeitgenosse. Als Mega-Genie ist er nämlich auch ein Mega-Arschloch, was ihm die Missgunst seiner Kollegen und seines Vorgesetzten einbringt. Der Vorgesetzte ist gespielt von Charles Dance, den kennen wir vor allem als Tywin Lannister aus Game of Thrones. Nur die junge Mathematikerin Joan Clark, Keira Knightley, ist ihm wohlgesonnen. Wird Turing das Enigma lösen können? Können er und Clark eine Liebesbeziehung führen? Und was unterscheidet diesen Film von A Beautiful Mind? Fragen über Fragen. Was hat euch am Imitation Game imponiert?
Ich muss sagen, er hat richtig vielversprechend angefangen, fand ich. Also die Darstellung gerade am Anfang von diesem sozial inkompetenten, überintelligenten Arschloch, wie du es genannt hast, ist, finde ich, ist Cumberbatch wirklich auf den Leib geschnitten. Und auch diese allerersten verbalen Scharmützel mit eben Charles Dance, Commander Denniston, fand ich, waren überragend geschrieben und haben super viel Spaß gemacht, haben mir Lust gemacht auf den Film, der dann aber komplett abrutscht in fast schon lächerliche Überromantisierung, Simplifizierung von Konflikten in eigentlich allem, was er zeigt. Also so viel erstmal von mir.
Also für mich begann der Film überhaupt nicht so stark, ehrlich gesagt, weil ich finde, es ging sehr schnell, also ich fand, es war alles sehr generisch, so die Dialoge, so ja, wir haben jetzt hier diesen superintelligenten Nerd irgendwie, der halt so ein bisschen null Social Skills hat und sich da irgendwie sein Wortgefecht mit Commander Lannister irgendwie wieder liefert. Es war für mich echt zu sehr generisches Wissenschaftler-Heureka-Biopic so insgesamt, aber gucken wir mal.
Ja, kann ich auch so ein bisschen zustimmen. Lange Zeit so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Die Zeit habe ich genutzt, um auf Wikipedia über die tatsächliche Enigma-Maschine zu lesen. Das war super.
Na bitte.
Aber ja, so ein bisschen sehr generisch, bisschen hat sich's ein bisschen einfach gemacht und viele Sachen irgendwie nicht genug beleuchtet, die vielleicht interessant gewesen wären. Da kommen wir nachher aber auch nochmal zuzusprechen. Aber so richtig überzeugt war ich jetzt nicht, gerade jetzt, wenn wir gerade gelernt haben, dass er irgendwie für 700.000 Oscars nominiert wurde.
Ja. Kann manchen Filmen auch richtig Fadenbeigeschmack geben, diese Nominierung. Man hasst sie dann gleich mehr, wenn man sie nicht so gut fand. Was ich top an The Imitation Game finde, ist, dass Alan Turing hier mal seinen eigenen Film bekommt. Den kannte ich schon vorher, weil ich so ein Seminar über Kommunikationswissenschaften und Medien mal belegt hatte. Und das ist schon ein richtig krasser Visionär gewesen, der sich viele interessante Sachen ausgedacht hat. Also zum Beispiel geht's bei Alan Turing zum Beispiel um so the Universal Turing Machine und er meint quasi, also er hat sich quasi mit dem Problem beschäftigt, so was unterscheidet denn Maschinen eigentlich von Menschen? Und er sagt halt, ey, sobald du einer Maschine erklären kannst, wie ein Mensch etwas macht, dann kann die Maschine das auch. Das Problem ist, dass wir manche menschliche Sachen noch nicht mathematisch als Formel erklären können quasi. Aber wenn du weißt, zum Beispiel Menschen können rechnen, das können Computer jetzt besser als wir. So. Aber vorher war das halt was, also die Vernunft war was, was uns über die Tiere zum Beispiel hinweggesetzt hat. Ne? Also was quasi das rein Menschliche, das genuin Menschliche im Menschen war. Heutzutage muss man fast sagen, das Einzige, was Menschen noch machen, ist Fehler machen und haben halt irrationale Emotionen. Alles andere haben wir schon geschafft, eigentlich Maschinen zu vermitteln. Turing hat sich auch diesen Turing-Test ausgedacht, das ist ziemlich cool. Da gab es auch, also er, ich weiß nicht, ob er den schon durchgeführt hat oder es erst später war, aber da war quasi das Ding, dass er halt meint, dass es bald, und damit meinte er, glaube ich, so Ende des 20. Jahrhunderts wird es so sein, dass wenn jemand mit einem Computer spricht, oder wenn jemand, also du hast quasi diesen Test, jemand spricht mit einem Computer und entweder redet er wirklich mit diesem Computerprogramm oder dahinter ist ein Mensch, mit dem er chattet. Und er sagt halt, es wird bald so sein, dass das nicht mehr unterschieden werden kann. Also du wirst nicht mehr unterscheiden können, ob das wirklich ein Mensch ist oder ein Computer. Da kann man auf bei Google mal Cleverbot eingeben. Da kannst du auch, das ist so mit die beste Maschine, die es gibt, kannst dich mit der unterhalten und gucken halt. Und du merkst meistens, dass wenn du Fragen zu Fragen, die du schon gestellt hast oder zu Sachen, die Cleverbot schon gesagt hast, stellst, dass dann irgendwann die Maschine anfängt zu straucheln, weil so Kohärenz in Aussagen nicht so richtig drin ist. Also Alan Turing, super interessanter Typ, auch eben, weil er ja dann homosexuell war und später auch ein tragisches Ableben da gefunden hat. Leider ist davon fast gar nichts in diesem Film vertreten. Ja. Also hier wird halt quasi Alan Turing so hinstilisiert als dieser coole Typ und die Sachen werden eingestreut, aber ich finde, die werden schlecht eingestreut. Zum Beispiel diese ganze Computerintelligenz-Sache, die kommt mal am Ende in so einem Interview, aber wird eigentlich nicht wirklich ausgespielt. Der Film ist ja auf mehrere Ebenen, konzipiert. Da gibt's ja seine Schulzeit, wo er Christopher, seinen einzigen besten Schulfreund hat, da ist ja er so ein bisschen so ein Außenseiter. Dann gibt es die Zeit eben, wo sie diesen Code knacken und dann gibt es eben später, bei ihm wurde eingebrochen und die Polizei denkt jetzt, war er vielleicht ein Spion im Krieg, so damals. Also müssen wir ihn jetzt verklagen oder sonst was. Und ich finde, dass der Film, um jetzt mal ans Ende dieses langen Monologs zu gelangen, dass der Film irgendwie Spaß macht und man hat Lust, den zu gucken. Also ich fand eigentlich die Konflikte cool. Ich finde, der hat auch die ein oder andere gute Idee. Aber letzten Endes verkommt das zur absoluten Biopic-Blaupause überhaupt. Ja. Also das Orchestermusik, da gibt's irgendwie diese Montage, jetzt arbeiten wir alle an irgendwas. Und jede Zeile könnte in einem Trailer einfach von diesem Film kommen. Alles, was da gesagt wird, ist so, wir waren eigentlich nur irgendwie ein paar Kreuzworträtsellöser im Keller, die den Krieg verhindert haben oder so ein Scheiß. Also das ist immer nur so, du kommst nicht richtig an diese Charaktere ran und ich finde auch, sie verhalten sich nicht immer irgendwie schlüssig. Also Alan Turing wird als krasser Nerd dargestellt, aber am Ende ist er dann doch für die gute Sache eigentlich, wo ich mir denke, er könnte einfach sagen, jetzt haben wir es geschafft, ich hau ab.
So viel, also zu mir ist auf jeden Fall mein Hauptproblem mit dem Film an, nämlich dass alles, was den Zuschauer irgendwie fordern oder sogar verstören könnte, wird absolut unter den Teppich gekehrt. Und das geht halt damit los, dass Turing schwul ist, aber er ist eigentlich nur auf dem Papier schwul in dem Film, denn er hat für zwei Drittel des Films hat er einen jungen, hübschen, weiblichen Love Interest, ja, und die Tatsache, dass sein komplettes Leben nach dem Krieg ruiniert wurde und er wegen seiner Sexualität in den Selbstmord getrieben wurde, wird halt im Abspann kurz erzählt. Dann gibt's noch was gibt's noch, also dass er halt eigentlich sozial inkompatibel ist, der vollkommene Pragmatiker, der eigentlich seine Mitmenschen auch fast grausam behandelt manchmal, das wird halt so lange aufrechterhalten, bis dann die nächste emotionale Krux des Films kommt und dann ist er auf einmal der empathischste und liebenswerteste Mensch im Raum und das passt halt nicht, also der Film ist halt absolut feige in der Hinsicht, finde ich.
Ich hätte das, ja, man kann sagen, ja, so wie du sagst, eigentlich richtig, ich hätte gesagt, dass das so die einzige Stärke des Films ist, dass er eben so ein bisschen den Fokus von der ollen Ego-Maschine natürlich wegnimmt, weil ich wusste nicht, dass es ein reines Biopic ist eigentlich, weil es ist ja ein Faktor und das war für mich noch so die Stärke, aber klar, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wurde da eigentlich viel zu wenig geleistet und da ist eigentlich schade, weil das schon eine krasse Story ist und ich meine, gerade ne, Homosexualität ist ja auch, könnte ja auch aktueller nicht sein, das Thema irgendwo. Und da hätte man viel mehr noch bringen können, ne? Damit auch jeder peilt, was das für ein Wahnsinn ist, dieser Hass auf Schwule oder diese Angst vor Homosexualität. Ne?
Ja. Zumal aber auch die Ebene, so wie krass, was das für eine abgefuckte Leistung war, diesen Enigma-Code zu knacken. Da wird auch überhaupt nicht so richtig drauf eingegangen. Ich kann kurz noch was dazu sagen. Also der letzte Funkspruch, der entschlüsselt wurde, das ist im Januar 2013 passiert, um mal irgendwie das in eine Relation zu setzen. Also weil sie ja, irgendwann haben sie das geknackt darüber, dass man irgendwie diese Walzenstellung dann halt wusste und dann kann man die entschlüsseln. Und der letzte, wo man die nicht wusste und der quasi mit neuer Computertechnik dann quasi geknackt wurde, das ist 2013 passiert. Also das setzt das so ein bisschen in Relation, wie krass schwierig das war. Und im Film wurde das aber einfach nur irgendwie immer dargestellt, mit irgendwelchen komischen eingespielten Kriegsszenen, so dass es irgendwie zeitlich eher ein Druck ist. Also der Druck war immer nur ein zeitlicher und nicht halt die Schwierigkeit.
Die Denkleistung. Genau, das fand ich nämlich auch, denn es war nur so, okay, Alan Turing verschwindet wie Gopher von Winnie Pooh kurz in seinem Loch, sondern kommt halt, man weiß, er kommt aber bald mit einer Maschine raus, das wissen die anderen bloß noch nicht. Ja. So, aber es ist, aber sie haben ja so ein bisschen versucht zu zeigen, gegen welche Widerstände er ankämpfen musste. So, das wurde ja versucht, aber ich finde nicht stark genug. Weil das ist ja gerade das, was Visionäre wie ihn, was für diese Konflikte die Inneren auch sorgt. So, fuck, so ich habe das Gefühl, ich hab hier eine gute Sache am Laufen, aber alle anderen sehen es nicht. Und da hätte man das hätte man viel dramatischer noch darstellen müssen, meiner Meinung nach.
Und das ist diese angesprochene Simplifizierung. Wir sind mitten im Krieg, aber das Einzige, was wir davon sehen, sind ein paar dramatische Shots von Flugzeugen und einen einzigen verwundeten Soldaten, glaube ich, irgendwann nach 90 Minuten, der mal irgendwie durchs Bild humpelt. Und anderer Konflikt, sie müssen den Enigma-Code lösen. Und das wird die ganze Zeit eigentlich nur künstlich in die Länge gezogen, indem halt Commander Denniston reinkommt und sagt, ihr müsst jetzt fertig werden, sonst habt ihr kein Geld mehr. Und dann sagen sie, okay, das passiert irgendwie dreimal gefühlt.
Ja.
Und dann ganz am Ende gibt es ja fast eigentlich den interessantesten, nämlich den moralischen Konflikt. Ja. Die Frage, ohne, ich muss jetzt, weiß ich nicht, spoilern, egal.
Doch,
darf man Gott spielen? Darf man entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist die Frage, die der Film stellt.
Ja.
Aber auch das wird dann eben nicht irgendwie behandelt, sondern runtergebrochen auf ein einzelnes persönliches Schicksal, als ihm dann sein Mitarbeiter sagt, aber mein Bruder ist da jetzt gerade und wenn wir jetzt nichts machen, dann stirbt er und dann wird nochmal schön auf die Tränendrüse gedrückt und das ist doch scheiße. Also da wird einfach nichts, wird irgendwie gerechtfertigt mal behandelt, muss ich sagen.
Und das,
also,
finde ich, ist auch eine der stärksten Szenen des Films, finde ich, von der Idee, weil dir halt zum ersten Mal hier ein Dilemma gezeigt wird, wo du selber nicht weißt, was du machen würdest. Und das ist ja ganz, das ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht gewesen. Ich habe leider jetzt nicht mehr nachgeforscht, wie genau das philosophische Problem heißt. Aber das Ding ist ja quasi so, das war ja auch nach 9-11 war das ja mal gefragt, da wurde es, glaube ich, Schäuble oder so, wollte das durchdrücken, dieses Gesetz, dass man ein Flugzeug abschießen darf, wenn man weiß, es wird halt in ein Gebäude reinfliegen. Und das ist so, das ist ja so interessant, weil einerseits das Bundesverfassungsgericht hat coolerweise gesagt, nein, so die Würde des Menschen ist unantastbar. Wahrscheinlich geht es natürlich da auch darum, dass man nie weiß, ob es da wirklich reinfliegen wird. Ja. Aber sagen wir mal so, man kann sich ja so Gedankenexperimente stellen. So kann man irgendwie, wenn ich jetzt, weiß nicht, einen von deinen Verwandten oder deinen Freunden, entweder der stirbt, oder ein anderer Mensch, den du nicht kennst. Würdest du ja wahrscheinlich sagen, okay, ja, den anderen bitte. So. Und dann aber, was ist, wenn 100 Leute, die du nicht kennst? Okay, vielleicht trotzdem mein Verwandten. Aber was ist, wenn ich sage 10.000 Leute, die du nicht kennst? So, ist dir das wichtiger, diese Person, als 10.000? Also hat eine Masse von Menschenleben ein Gewicht gegenüber einer kleineren Masse eben von Menschenleben? Das ist so ein interessanter Konflikt, der halt schwierig zu erklären ist, weil irgendwann musst du dann halt aufrechnen, warum mehrere Menschenleben wichtiger sind als eins. Und das kannst du schwierig so philosophisch machen. Das fand ich stark, aber das hätten sie lassen können, dass dann halt der eine Typ sagt, oh, und mein Bruder ist übrigens auch noch da.
Ja.
Also klar, also die Frage ist halt, war wirklich sein Bruder da? Also ist ja ein Biopic so oder nicht? Und dann wurde es halt nochmal so reingedichtet. Und das, also das fand ich irgendwie cool, aber es hat auch zu den Charakteren manchmal nicht so richtig gepasst und vor allem nicht zu Alan Turing. Dann wisst ihr, was ich meine.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall, kann ich auch nur zustimmen, dass dieser, also als sie dann in dem Moment, wo sie den Code geknackt haben und dann eben, ja, das nicht verraten dürfen, und ja, darauf wird halt überhaupt, das ist halt total geil und interessant und das wird halt in 5 Minuten so noch hinten rangehängt. Genau wie eben die Tatsache, dass er im Endeffekt dann in den Tod getrieben wird nach dem Krieg. So die beiden interessantesten und wirklich spannenden Konflikte im Film werden halt einmal in 15 Minuten abgepackt. Und vorher ist halt nur belangloser Mumpitz dann im Vergleich. Ja. Und deswegen, ja.
Und das wird auch so schlecht präsentiert, finde ich, dass er sich dann outet da quasi. So, er sitzt da mit einem Typ, den er eigentlich nicht mag, oder einer seiner Kollegen halt, und dann sagt er, ja, so, ich weiß nicht, ob ich meine, also er ist dann mit Keira Knightley ja so ein bisschen zusammen, und dann so, ja, ich weiß nicht, ob ich mag sie nicht in dieser Beziehung. Und dann sagt er, ja, weil du homosexuell bist, ne? Und dann sagt er so, ja, genau, ja, so ist es. So,
aber darf ich keinem sagen.
Und dann ist er ein Schwuler auf einmal so, also weil das war dann so, also man wurde wie so eine Facette aus Alan Turings Leben genommen, die dann Menschen wirklich betrifft und einfach so als Gimmick, und gerade in der heutigen Zeit ist es ja gern gesehen, so eigentlich sowas halt noch mit reinzubauen als so politisch korrektes Gimmick für die pseudo-intelligenten Leute, das weiß ich nicht.
Aber auch die Situation, also das scheint mir auch, also vielleicht war es ja so, keine Ahnung, aber die sitzen da beim Bier und tanzen irgendwie ein bisschen und da irgendwie macht er dann so sein Outing oder was, irgendwie mit bei seinem Kollegen, der dann so, keine Ahnung, was ist das denn? Also das fand ich auch so, das wird wirklich nur so als Gimmick benutzt, also unmöglich eigentlich.
Ja. Also. Was ich noch ansprechen würde, ist so diesen roten Faden, der so Codes lösen im Film, denn Alan Turing muss ja natürlich nicht nur den Enigma-Code knacken, sondern natürlich auch das Rätsel der Liebe, so ein bisschen hat man das Gefühl, also diese emotionale Ebene, dass er Mitgefühl lernt durch eben Joan Clark, das habe ich schon verstanden, was der Film damit machen wollte, aber auch da war die Umsetzung A, vereinfacht, B, übertrieben kitschig teilweise. Also es gibt eine Szene, in der er ihren Heiratsantrag macht und ihren Ring aus Draht baut und da muss ich fast weggucken, weil das fand ich eher hochpeinlich als irgendwie süß. Und also auch das fand ich, war wirklich nicht gut dargestellt, muss ich sagen.
Was ich noch sagen würde, ist einmal, dass der wahrscheinlich ja The Imitation Game heißt, weil einmal eben versucht wird, diese Enigma-Maschine zu imitieren, um ihr auf den Schlüssel zu kommen. Reverse Engineering, wie heute Catch Fire uns schon beigebracht hat damals. Und zweitens muss er ja einen Heterosexuellen spielen für die Gesellschaft, ne? The Imitation Game. Plus halt dann eigentlich halt das richtige Imitation Game ist halt, ob eine Maschine einen Mensch imitieren kann. Das kommt aber im Film nicht vor. So, also das ist aber eigentlich so Turings Lebenswerk mit. Also das wollte ich noch ansprechen. Plus, ich habe viele Punkte, aber das ist tatsächlich mit mein wichtigster. A Beautiful Mind ist der gleiche Film in besser. Also habt ihr den gesehen?
Das ist so lange her, muss ich sagen.
Also da spielt eben Russell Crowe, halt ein Genie an der Uni, der dann halt für die amerikanische Regierung Codes knackt und am Ende halt so in den Wahnsinn getrieben wird. Und es gibt im Film eine Szene in A Beautiful Mind, da sitzen sie in einer Bar, ja? Und er und seine vier Arbeitskollegen. Und es sind 6 Frauen, glaube ich, anwesend. Eine von denen ist super attraktiv und die anderen sind auch attraktiv, aber die eine ist halt wirklich die Bombe, so ungefähr. Ne? Ja. Und dann sagt er so, okay, Folgendes, was ist jetzt, wenn wir jetzt, wir wollen alle diese super attraktive Frau haben, aber wenn wir alle die versuchen anzubaggern, kriegt keiner von uns die, weil die halt genervt ist dann von uns so. Wenn wir uns aber auf die 4 ein bisschen hässlicheren Frauen konzentrieren, jeder pickt sich einen raus, gehen wir alle mit einer attraktiven Frau nach Hause. Und das ist irgendwie so eine Wirtschaftstheorie, die dann quasi der Typ, den Russell Crowe spielen soll, wirklich irgendwann entwickelt hat. In The Imitation Game gibt es dieselbe Szene. Sie sitzen in der Bar, es geht um Dating und die Frau erzählt ihm was und dann rennen sie alle halt aus der Bar raus und das ist ihr großer Clou, diese Enigma-Maschine zu knacken. Also selbst bis auf diese Szene und diese Bar, die echt ähnlich aussieht auch, haben sie hier auch wie auf der Schulszene und sowas. Es gibt nicht diese 2 Ebenen, weil Russell Crowe ist halt so ein bisschen wahnsinnig und dann gibt es so ein bisschen, was ist jetzt gerade Wahrheit oder nicht, was den Film auch noch besser macht, finde ich. Also Beautiful Mind hat einen Oscar gewonnen damals, ne? Also deswegen, der kam 2001. Also das ist für mich nochmal tatsächlich ganz schöne Kopie von A Beautiful Mind in schlechter.
Und es gibt ja auch sogar das Buch und auch den Film, der darauf basiert ist. Also das Buch heißt Enigma von Robert Harris. Den Film habe ich nicht gesehen, aber das Buch zum Beispiel würde ich auch sagen, ist besser als The Imitation Game. Da geht es zwar nicht um Alan Turing, weil es halt ein fiktives Werk ist, aber es ist im Grunde genommen dasselbe Problem quasi. Also diese Enigma-Entschlüsselung gegen die Zeit.
Ich finde, The Imitation Game nutzt einfach viel zu sehr so Genre-Versatzstücke, ne? Also, wenn du sagst, das hat man schon mal gesehen und besser. Und dadurch flacht der Film total ab. Und gerade in solchen Szenen wie, oh, die Frau hat, das Mädel hat jetzt das und das gesagt, ich habe die Idee, so der eine, und dann rennen sie da alle irgendwie schnell in ihre Werkstatt. So, das ist so kacke. Also, weiß ich nicht, der Film, was im Film fehlt, ist einfach wirklich so ernsthafte Tiefe. Und die erreicht der Film, hat er für mich nie erreicht. Ist dem Thema eigentlich nicht gewachsen, so was eigentlich Alan Turing als Mensch, was diese inneren Konflikte oder dieser große Konflikt, den er hatte, also nicht zuletzt wegen seiner Sexualität oder vielleicht gerade wegen seiner Sexualität, da kommen die einfach nicht ran. Haben sie nicht geschafft.
Mhm. So. Und was ich noch sagen wollte, für beide für einen Oscar nominiert, Benedict Cumberbatch und Keira Knightley. Was haltet ihr von den schauspielerischen Leistungen, die diese beiden darbieten?
Kann man, finde ich, nicht so wirklich bewerten, weil die Rollen, die sie spielen sollen, mir viel zu flach zu sein scheinen. Also das sind jetzt nicht Rollen, wo ich sagen würde, da muss man als Schauspieler wirklich was leisten, um die rüberzubringen. Insofern hätte ich jetzt bei beiden im Nachhinein nicht gesagt, wow, was für eine Leistung.
Ich finde, dass Benedict Cumberbatch den Film in der ersten Hälfte durchaus auf seinen Schultern getragen hat mit seiner Darstellung als Alan Turing, dann aber auch ertrinkt in zu viel Biopic-Grütze, also in dem Writing. Und deswegen, also Oscar-Nominierung nein, aber gute Schauspielleistung ja von Cumberbatch, würde ich sagen.
Also dem stimme ich so zu, ja.
Ich finde, man hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr reinleben können. Also natürlich geht es nicht immer nur um schauspielerische Leistung, auch um die Inszenierung. Aber ja, da hat man hat sich nichts getraut in diesem Film, finde ich. Und es gibt eben auch nicht diese typischen Tarantino-Szenen, wo Leute einfach mal nur rumsetzen und Bullshit labern, um mal ein bisschen mehr Tiefe diesen Charakteren zu geben. Man weiß überhaupt nicht, wer die sind und was die wollen, außer ihren Rollen. Da hat irgendwie keiner mehr als irgendwie 1-2 Eigenschaften. Das finde ich schade. Trotzdem noch ganz kurz. Wart ihr richtig gelangweilt oder angekotzt, während ihr den Film geguckt habt? Denn ich nicht. Also ich war eigentlich gut unterhalten, hatte eigentlich Bock und dachte danach so, ach nice. Und erst so mit dem Rezensieren quasi kam für mich so dieses, ja, alles verschenkt.
Der Film funktioniert definitiv so als easy watching, wenn man halt, sage ich mal, anspruchslos sich unterhalten lassen will. Dann funktioniert der wunderbar. Aber sobald man das Gehirn wieder anstellt, wie auch, ja, wie du gesagt hast, dann beim Rezensieren oder beim drüber nachdenken, fällt dir eben auf, wie wenig Tiefe, wie auch Dr. Doku gesagt hat, der Film dann tatsächlich besitzt.
Also genau, so ging es mir auch. Und dann auch gepaart mit so einer gewissen, also schon Ärger darüber, dass man, über das, was sie daraus gemacht haben. So, das wird, das habe ich jetzt auch schon gesagt, wird dem eigentlich nicht gerecht, so finde ich.
Stimme ich dann so zu.
Und dann, wie viele Punkte gibt es von euch auf einer Skala von 0 bis 10?
Von mir gibt es 6 Punkte. Hab im Prinzip schon alles gesagt und daher gebe ich 6 Punkte.
Von mir auch kurz und knapp 5 von 10.
Ich siedle mich da genau in der Mitte an mit 5,5 von 10 Punkten.
Ah, du kannst gut rechnen.
Von mir, ich muss mal, was habe ich denn hier auf Letterboxd gegeben? Aha, 2,5 Sterne. Ja, dann werde ich dem auch entsprechen. Von mir gibt es 5 von 10 Punkten, weil es schon für einen Hollywood, eben schon ein Feel-Good Hollywood-Film ist, den man sich angucken kann. Aber ich, hier ist wirklich so viel verschenktes Potenzial und jetzt auch gerade im Lichte dieser Oscar-Nominierung. Nein, danke. Und damit gehen wir in eine kleine Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung von Verrückte Hunde. Die Lieder sind alle frei zum Download verfügbar auf ihrer Tovabo Remix EP auf Bandcamp. Das richtige Album Tovabo erscheint am 30.01. Auch auf Facebook könnt ihr sie abliken unter dem Namen Verrückte Hunde.
Ich muss es einfach immer wieder tun. Ich schnappe mir mein Buch und diese Musik dazu. Es verfolgt mich auf ewig wie ein Fluch. Doch weil ich spüre, dass ich das alles nur aus Liebe tue, bin ich mit Beats im Loop, ein stundenlang vertieft im Groove. Ich heim mal wieder zu, nur für dieses Hip-Hop-Ding. Vor mich mein Team ins Kuh, anstatt der Boy mitzuschwimmen. Ich zerbrech mir nicht den Kopf darüber, ob ich Hip-Hop bin. Sollen das lieber andere tun? Dankeschön, bitteschön. Ich gebe den Fick und bin. Ich befinde mich mittendrin und komme so richtig im Bahn und führe den Schiff zum Blind. Wenn alles wicked klingt, was ich über die Lippen bringe, das ultimative Gefühl, wenn du wieder mal weißt, dafür bin ich bestimmt. Ich habe den siebten Sinn und bin erhellt durch pures Held. Auf manche wirklich wie so ein Hinterwäldler super schräg. Als unter mich ein dickes Winterfell mir zugelegt. Ich bin nicht selbst und du bist den und blind vergeht man, du bist fake. Nein,
dann kommen wir zum nächsten Biopic, von dem ich gar nicht wusste, als wir den quasi in das Programm des Podcasts aufgenommen haben, dass es ein Biopic ist. Und er heißt Unbroken.
However dark the night, however dim our hopes.
Inbound 4 o'clock low.
The light will always follow darkness.
Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. You can take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do.
Louis, moment of pain. It's worth a lifetime of glory.
We're gonna die out here.
We're not dying!
I got good news and bad news.
Who is the Olympic athlete?
Don't look at me.
Hello, Mother, Father. This is your Louis talking.
Unbroken von Regisseurin Angelina Jolie nach einem Skript von Joe und Ethan Coen erzählt die wahre Geschichte vom Italo-Amerikaner Louis Zamperini, der es bis zum olympischen Langstreckenläufer bringt. Während des Zweiten Weltkriegs allerdings stürzt Louis Flugzeug über dem Meer ab. Nach 47 strapaziösen Tagen auf hoher See werden Louis und sein Mitstreiter Russell Phillips, genannt Phil, von japanischen Streitkräften geborgen, nur um dann in ein Kriegsgefangenenlager transportiert zu werden, wo Louis vom sadistischen General Watanabe, genannt The Bird,
Corporal.
Corporal Watanabe, Tag um Tag körperlich und mental missbraucht wird. Entgegen aller Widrigkeiten lässt sich Louis nicht unterkriegen und verbleibt bis zum Ende unbroken. Eure Meinung bitte.
Ja, Unbroken, links, rechts Schelle und am Ende wird doch keiner erschossen, ist so meine Line dazu. Wem das jetzt zu viel Spoiler war, sorry, aber in diesem Film gibt's keine Überraschung. Wer Überraschung will, der muss mit verbundenen Augen zur Arbeit gehen. Hier gibt's sowas nicht. So, danke.
Ja, hier hat jemand es wirklich geschafft, alle Genres, die ich nicht mag, in einen Film zu packen. 40s Biopic, Sportlerdrama, Schiffbrüchige auf See, Knastfilm, Kriegsfilm. Das ist... Ja, ich finde Unbroken ist fast eine Beleidigung. Hat jemand gedacht, wenn man einfach Menschen hat und eine Kamera draufhält, dann hat man schon einen Film. besser geschafft. Nee, was ich einfach finde, also was wir die Imitation Game angekreidet haben, wird hier quasi nochmal mit 1000 exponiert, finde ich, in Unbroken, ja. Weil sie es zu 0% schaffen, diesem Typ Louis Zamperini eine Eigenschaft zu geben, ja. Außer dass er eben, wie der Film schon heißt, unbroken ist. Wenn der Film wenigstens nicht so heißen würde, wüsste man ja nicht, was passiert. Aber ich dachte mir, ja, er wird wahrscheinlich unbroken aus der Nummer rausgehen. Der muss halt durch so verschiedene Lebenslagen durch und bleibt aber dann trotz der ganzen Folter und Tortur immer dann total pro-amerikanisch. Und er hat ganz wenig Sprechrollen, also nicht Sprechrollen, aber überhaupt Teile, wo er überhaupt was sagt. Und ich finde, das ist wirklich der belangloseste Typ. Und ich weiß nicht, ob irgendwie Angelina Jolie in ihrer komischen Alien-Ehe mit Brad Pitt einfach nicht mehr weiß, was da wie richtige Menschen einfach sind. Aber das Einzige, was man sagen kann, es sieht toll aus, finde ich, zu vielen Zeitpunkten. Ich habe da ein paar Szenen, die ich mochte, aber ich finde, dieser Film geht gar nicht. Also und hier ist es nicht nur so, ja, ich war irgendwie gelangweilt, sondern zu Recht war ich hier gelangweilt, weil mir hier gar nichts gegeben wurde.
Ja, wir reden hier auch davon, wir reden von einem Film, der 2 Stunden und 20 Minuten lang ist und gleichzeitig der Film, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so wenig Charakterentwicklung stattfindet. Und das kann auch gar nicht stattfinden, weil man von vornherein schon gar keinen Charakter hat. Also weil dieser Typ halt einfach irgendwie ja so eine leere Leinwand irgendwie ist und keine Eigenschaften so richtig mitbringt, die man erkennen könnte. Und dann ändert sich das auch nicht. Also der bleibt die ganze Zeit so, das hast du ja eben auch schon gesagt. Und das ist einfach, was wollen die denn?
Also da würde ich zustimmen. Es ist ein Charakterdrama, wie Dr. Eck sagt, ohne Charakterentwicklung und damit das allergrößte Schnarchfest aller Zeiten, muss man schon mal sagen. Also ein Film, der weder den Zuschauer noch Zamperini selber irgendwie in diesen Film involviert. Denn er macht nichts, er ist nicht aktiv. Er wird zusammengeschlagen und dann steht er wieder auf. Und das passiert 12 Mal und dann ist der Film vorbei. Also das ist absolut komisch.
Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, ab jetzt fängt Dr. Locos Spur leider an, etwas zu knistern. Wir sind auf jeden Fall dran an der Lösung dieses Problems, aber jetzt müsst ihr euch leider für den Rest des Pankers damit abfinden.
Das ist wirklich totales Hausmann-Hausfrauen-Kino, sodass man da wirklich, dann sitzt man am Ende im Sessel und ist so, oh Mensch, der hatte aber eine Lebensgeschichte, du, oh Mann, mein lieber Mann, hört. So, mehr ist da aber nicht, ne? Also das einzig Spannende ist ja eigentlich noch sein Foltermeister, Spitzname The Bird, ich habe über diesen Original Corporal Watanabe da mal ein bisschen was gegoogelt, was das interessiert hat, der dann auch mal wohl zugegeben hat, dass er durch sexuelle Befriedigung durch das Ausüben von Gewalt halt gefühlt haben soll. Also es ist original O-Ton. Und an anderer Stelle halt aber die Gefangenen wohl mit Essen und Zigaretten überschüttet hat. Also wohl, also so völlig bipolare Person auch. Und das ist eigentlich noch so das Spannendste eigentlich daran.
Aber der wird ja auch erst irgendwie nach einer Stunde eingeführt, wo ich denke, ich habe jetzt schon diesen, also erstmal wieder zum
Sport. Und der ist ja auch nicht spannend am Ende. So, der ist dann am Ende trotzdem im Film einfach nur der Böse. So,
ja, also und das wird Ding ist ja auch
mit nichts gearbeitet. So, schenkt dir das Leben, Zigaretten, mach Limonadensaft raus. Das hat sich Louis Zamperini gedacht, so, und dann 2013 auch Angelina Jolie. Also, das ist wirklich auch der Hauptkritikpunkt für mich an Biopics dieser Art ist, die sind völlig belanglos. So, ja, wir haben ein schweres Einzelschicksal. Aber das ist noch kein Grund, einen Film drüber zu machen, denn gemessen an der Masse von schrecklichen Einzelschicksalen dieser Welt ist das halt vollkommen austauschbar. Und um so eine Biografieverfilmung dann an Relevanz gewinnen zu lassen, müsste man dann schon mit historischem Kontext mehr arbeiten, Amerika vielleicht auch als Kriegspartei beleuchten, überhaupt die Menschen, die da sind, mehr beleuchten, so was haben die für Ansichten und so weiter. Aber so beschränkt es sich nur auf das Erlebte von Louis Zamperini, was ohne Frage spektakulär ist, aber eben alleinstehend nicht interessant genug.
Es wird halt nur gezeigt, das Leben. Und in keinster Weise kommentiert oder sonst was. Und womit ich auch ein Problem habe, ist, man weiß ja, dass es ein Biopic ist und es heißt Unbroken. Insofern ist es relativ klar, dass dieser Typ halt nicht irgendwann zerbrochen, sage ich mal, wird. Und dann funktionieren auch diese ganzen 5-minütigen Szenen nicht, wo man irgendwie denken soll, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Aber ich weiß, ich habe noch nicht vergessen, wie der Film heißt in einer Stunde. Ich weiß, dass er nicht stirbt. Und dann brauche ich diese Szene auch nicht 7 Stunden lang haben, wenn er da irgendeinen Balken hochhält und erschossen wird, falls er ihn fallen lässt.
Und das ist ja wirklich mal, das bringt das Fass zum Überlaufen, diese Szene, denn da wird er ja offensichtlich als Jesus Christus stilisiert, also er hat diesen Balken und steht in der Sonne, den er tragen muss. Und am Anfang des Films befindet sich Zamperin in der Kirche und da wird gesagt, he sent his son Jesus not to battle, not to wage war on the sins of men, but to forgive them. Forgive the sin, smile on the sinner, accept the darkness, live through the night, love thine enemy. Und am Ende lächelt er ja dann auch seinem Peiniger ins Gesicht und am Ende ist ja der Zamperini dann auch wieder im Abspann gesagt wird, auch in beiden Filmen, Imitation Game und Unbroken, dieser typische Abstand, wo halt geschrieben steht, was die Leute noch gemacht haben, der ist dann wirklich ja später, hat sich noch versucht eben auszusöhnen mit den Japanern und da auch nochmal die olympische Flagge getragen und sowas. Sehr interessant, aber scheinbar gab es auch in seinem Leben eben eine interessante Zeit nach quasi dieser Gefangenschaft, in der er von Hass getrieben war und quasi auf Vergeltung gepocht hat und sich dann entwickelt hat. Die wird rausgelassen, also auch hier wird eben wieder vieles rausgelassen, aber wie ihr schon sagt, das wird halt wirklich wie Bilbo in Herr der Ringe sagt, ja, wie Butter auf ein zu langes Brot geschmiert hat, bis man wirklich nicht mehr weiß, also es gibt keinen Inhalt, der hier verfilmt werden soll, aber es soll eigentlich Forrest Gump in Ernst sein, aber wenn ihr ein Biopic machen wollt, dann hättet ihr immerhin wie The Imitation Game immer das noch witzig machen sollen, also da hätten es noch Charaktere, jetzt noch Spaß geben müssen, denn nur wenn ich Spaß sehe und sehe, was den Menschen genommen wird, dann kann ich mitleiden, mir hätte der Typ jederzeit erschossen werden können, das wäre mir scheißegal gewesen.
Ja, und das ist nämlich auch das Ding, dass der Charakter keine Motivation hat, beziehungsweise keine Motivation, die auf dem Bildschirm gezeigt wird. Und was du ansprichst, dass am Ende natürlich per Text im Abspann noch über ihn erzählt wird, dass er, wie er zu seiner Spiritualität gefunden hat, sein Leben in den Dienst Gottes gestellt hatte, seinen Feinden verziehen hat und sich in Vergebung geübt hat, das, sage ich ganz ehrlich, hätte mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber das wäre mal ein Ansatz gewesen für eine Story eines Filmes.
Aber das es ist ja auch eine tolle Story an sich. So, das möchte, ich finde, das möchte ich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. So, das ist schon eine wahnsinnig, das ist schon eine spannende Biografie und so weiter. Und es ist ja auch vorbildhaft, dann auch sozusagen in seinem weiteren Leben seinen Feinden zu vergeben, die solche Pein zugefügt haben. Absolut, ne?
Also, ja, aber statt eben irgendwie einer Szene, wo gezeigt wird, wie sich der Charakter entwickelt und weiterentwickelt, kriegen wir halt die achte Szene, in der er von einem Japaner vermöbelt wird. Und da muss man sagen, das ist wirklich interessant, ja, aber es eignet sich nicht als Film. Punkt. Also das muss man so hart sagen. Dieser Film eignet sich nicht für einen Film.
Und es geht halt auch, es geht ja immer nur darum, Louis hat irgendeine Herausforderung vor sich und es sieht so aus, als ob alles to shit geht und dann schafft das irgendwie doch noch. Und das wird auch jedes Mal auf genau dieselbe Art gezeigt.
Ja, sodass also für mich hat dieser Film nicht mehr Gehalt als ein, weiß nicht, Fitnessstudio Motivational 3-Minuten-Video. So, du kannst es schaffen, so, mach noch einen Ballett-Track unten drunter, irgendwie der richtig pumpt. So, und dann, ich kann es schaffen, so, ich gewinne über mich selbst und kann alles erreichen. Kann ich aber, also das ist halt auch wieder sowas, kann vielleicht auch gar nicht jeder. Louis Zamperini konnte das, aber ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Ball so lange hätte
machen können. You can make it, ist natürlich
der große Zamperini.
Das ist halt so austauschbar, also das könnte man auch auf einem Schauspieler im schwulen Porno-Business anwenden.
Und der Film nicht zuletzt. Nicht zuletzt dient dieser Film wirklich auch dazu, Hass auf die Japaner zu schüren für Leute halt, die ein bisschen verblendet sind vom Zweiten Weltkrieg aus Amerika, finde ich. Also die werden halt nur konsequent in negativem Licht dargestellt und die Amerikaner eigentlich nicht. Also diese Nation überhaupt gar nicht und das wird irgendwie nirgendwo
reflektiert,
außer am Ende, dass man vergeben sollte. Das aber, weil man halt auf dem die höhere Position hat, halt die des Vergebenden. Ne? Amerika kann auch Japan vergeben für die Sachen, aber Hiroshima und Nagasaki sind eben auch passiert. Also
Das finde ich auch so krass, dass man, Moment, ganz kurz, dass man halt einen Film hat, der in Japan spielt, zum Ende des Zweiten Weltkriegs und es wird nicht mit, und halt schon irgendwie so Amerika glorifizierend ist und halt nicht ein einziges Mal darauf eingegangen wird, wie dieser Krieg eben gewonnen wurde. Und das da.
Weiß ich nicht, ob das relevant ist, weil es geht ja wirklich konkret, das haben wir ja nur schon mehrmals gesagt, nur um das Einzelschicksal von ihm. Es geht nicht um Politik und so weiter. Das ist, ich weiß nicht, ob man jetzt dem so einen krassen so Patriotismus, amerikanischen Patriotismus jetzt vorwerfen kann unbedingt. Weil natürlich also ist er Amerikaner, so, aber gut, das ist jetzt
erstmal. Er hatte die Chance quasi gegen Amerika auszusagen, hat es nicht gemacht und ist dann halt wie Jesus am Kreuz da für die irgendwie Sünden der Japaner, da weiß ich nicht, stand er da im Licht. Also natürlich kann man sagen, es wird nicht explizit gesagt, aber man kann das schon leichter reinlesen, als zu sagen, beide Seiten waren irgendwie gleich scheiße, finde ich.
Ja, das kann man sagen, sollte man, weiß aber nicht, ob das jetzt notwendig für mich war als Aussage in diesem Film.
Nee, das ist noch ein extra Punkt halt von mir. Habt ihr noch Sachen zu diesem Film zu sagen?
Nö.
Dann gehen wir zur Bewertungsrunde über. Wie viele Punkte gibt's?
3 von 10 für den eindimensionalsten und langweiligsten Film diesen Jahres, mindestens.
ja, 3/10, auch von mir. Also das ist wirklich eigentlich das allerletzte. Also eine Hollywood-Fingerübung, aber mehr auch nicht. Also
bei mir ist es so, dass jetzt so für ungefähr 5 Minuten bin ich kurz davor, dem Film 0 Punkte zu geben, und dann geht aber der Soundtrack los und in Zeitlupe laufender Louis Zamperini zieht nochmal so richtig an und kommt gerade noch so auf 2 Punkte von 10.
Bei mir kommt er auch auf 2 Punkte. Schrecklicher Film, auf keinen Fall ansehen. Hier kann man nichts lernen. Vielleicht Wikipedia-Eintrag von Louis Zamperini lesen, da hat man mehr Unterhaltung
in weniger Zeit. Ja, oder seine Biografie möglicherweise, die 2010 rausgekommen ist, die tatsächlich auch mehrere Preise gewonnen hat. Die soll wohl sehr gut sein, tatsächlich. Aber den Film braucht man wirklich nicht schauen.
Auf keinen Fall. Die Frage ist, ob man das folgende Thema, die folgende Serie braucht. Die heißt Archer.
Okay, what's this lame meeting about?
No idea, and I'm busy and go away.
Improve your work environment.
Ow! Ow!
Hostile work environment.
Shut up!
With these simple tips.
Just the tip?
Be politically correct.
A freaking hobbit works here?
No, he's just
Lana,
a...
they're called little people,
Will
not
you
hobbits.
He's...
What, you're black? Ish?
Ish?
There's your bomber, Beardsley McTurbanhead.
Give compliments.
Great, good job.
Shut up!
Lana, your eyes are amazing.
Archer.
I mean, not compared to your tits, but...
Defuse conflict.
Pam, I will end you.
Respect boundaries.
Get out of the way!
What, are you gonna shoot me again?
Yes!
Oh. Well then, hang on.
Listen effectively.
Thoughts?
Yeah, shut up.
Shut up.
Oh, shut up. Shut up.
No running.
Shut up. Imagine shutting up. Why do you always do this?
Why do you always not shut up?
Ja, Archer ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die mich oder uns Archer-Fans seit 2009 begeistert. Wir haben hier Archer, Codename Duchess, der für die International Secret Intelligence Service arbeitet, kurz ISIS, die von seiner Mutter Mallory Archer geleitet wird. Es sei am Rande erwähnt, dass diese Organisation ISIS seit Beginn der neuen Staffel nicht mehr ISIS heißt, auf weshalb kann man sich denken. begleitet wird Archer bei seinen Aufträgen von seinen meist sehr schrägen Kollegen. Die Ungleichheit einfach nicht sein können. So, die bestehen halt einfach aus seiner Ex-Freundin Lana Kane, so, die halt die wesentlich kompetentere Agentin ist, Cyril Figgis, dem ISIS-Buchhalter, der von Archer permanent gemobbt wird und sexsüchtig ist. Und natürlich sein Butler Woodhouse, der einfach heroinabhängig ist, seines Zeichens britischer Kriegsheld, auch noch aus dem Ersten Weltkrieg, und halt völlig unmenschlich von seinem Herren behandelt wird, einfach konstant. Des Weiteren ja Pam, Cheryl und Ray, auch supergeile Charaktere, die da auch sich mit noch im Büro von ISIS tummeln, mit denen er zuweilen dann auch auf Exkursionen geht. Und ja, im Prinzip hassen sich halt alle in dieser Organisation, und das allein wäre vielleicht nicht witzig, wenn die Schreiber dieser Serie es nicht geschafft hätten, halt einen unvergleichbaren Wortwitz-Style zu kreieren. So, hier hagelt es halt popkulturelle Referenzen noch und nöcher, Humor ist super derb, setzt sich selbst kaum Grenzen, was ich herrlich finde, und meist liegt man in seiner Gesprächserwartung richtig, wenn man von vornherein mit dem Absurdesten rechnet, was kommen kann. So. Dabei werden bekannte Agentenklischees wie halt, weiß ich, viel Saufen, viel Sex und das sinnlose Draufgängertum natürlich nicht ausgespart, sondern eher noch durch völlige Überzeichnung parodiert. Besonders schön an Archer finde ich, dass die Schreiber hier auch immer schöne Settings finden, einfach in denen sie die Charaktere einfach schmeißen. Ne? Also sei es jetzt Archer auf der Pirateninsel oder eben Archer Weiß, so die komplette 5. Staffel, die sich nur damit beschäftigt, dass ISIS es schaffen muss, einen Haufen Koks zu verticken, um halt Geld dran zu beschaffen. Und was soll ich sagen? Archer, heiße Action, coole Drinks. wie gefällt euch die Serie? Was ist da los?
Ich bin ja ganz neu dazu jetzt gekommen. Ich weiß, dass ihr das alles guckt. Wir müssen halt sagen, Archer ist jetzt eben gerade in der 6. Staffel angelaufen. Und wir wollen natürlich nicht immer nur neue Serien besprechen, sondern auch Serien, die eben sehr gehypt werden. Hat ja eine riesige Fanbase auch. Zu meinem Wissensstand zu Archer, also ich habe die ersten 8 Folgen der 1. Staffel mir angeguckt, dann die Staffel Pipeline Fever, die du mir empfohlen hast, Dr. Loco, und dann jetzt die erste Folge der 9. Staffel. Die sind ja auch wahrscheinlich außer diese Staffel Archer Weiß relativ austauschbar. Also man kann sich da eigentlich hin und her durchgucken. Ja. Es gibt einen übergreifenden Story-Arc, aber der ist nicht so groß. Ich würde euch gern fragen, als jetzt schon lange Fans dieser Serie, was euch daran so begeistert, wenn ihr mir das jetzt verkaufen solltet, warum guckt ihr das? Was und wie hat sich die Serie verändert so über die Zeit?
Das ist, würde ich sagen, bei mir geht es halt einfach hauptsächlich über die Charaktere, die verschiedenen, weil die so komische Ticks haben, die man dann aber irgendwann halt quasi in- und auswendig kennt. Und sich da drin immer bewegen, und darüber wird es halt richtig witzig. Also jetzt gerade einer der besten Charaktere auch auf jeden Fall Dr. Krieger, der hat einfach Wahnsinn, als so ein völlig abgedrehter Wissenschaftler, der im Grunde genommen die ganze Zeit nur mit dem Geld der Organisation irgendwelche krassen Experimente durchführt und quasi sich für nichts verantwortlich hält. Und ja, also es läuft halt darüber, dass man die Leute irgendwann halt kennt und das funktioniert. Und das ist, ja, läuft zu 100% über den Humor einfach.
Ach so, ganz kurz, die Serie ist natürlich eine Cartoon-Serie, ne? Also die aussieht wie, so, so, ich finde so ein bisschen wie eine Flash-Animation, wie so Flash-Internet-Videos ist die so ein bisschen gemacht. Genau. Das muss man eben noch wissen, genau, es ist halt eine Cartoon-Serie quasi.
Also für mich geht's auch um die Charaktere, wenn ich sie jetzt verkaufen würde, weiß ich aber gar nicht, ob ich das probieren würde, weil man muss auch sagen, die Serie ist ziemlich laut, ziemlich hektisch und teilweise auch ja, hyperaktiv, auch amerikanisch, muss man sagen. Und da muss man sich schon dran gewöhnen. Aber was ich in die, also im, zumindest im Vergleich mit anderen Cartoon- oder Animationsserien gut finde, ist, dass nicht nur einfach jede Folge eine Story ausgespielt wird und danach ist alles beim Alten, wie bei irgendwie Simpsons oder American Dad oder Family Guy oder so, sondern dass das Universum kontinuierlich ausgebaut wird. Also Sachen, die einmal passiert sind, werden nicht rückgängig gemacht am Start der neuen Folge. Und deswegen kann man sich wirklich sehr gut an diese Charaktere nicht nur gewöhnen, sondern sie auch wirklich lieben lernen, finde ich. Und dann ist es auch egal, mir zumindest, wenn da mal eine mittelmäßige Storyline irgendwann mal dazwischen ist, weil du einfach die Leute so geil findest. Aber ich kann auch verstehen, wenn man die von Anfang an nicht geil findet, dass man die Serie dann eher nervig findet. Wie ist das bei dir, Dr. Schwarz?
Ja, bei mir ist es leider ist es so. Also ich hätte das, glaube ich, auch nicht noch weitergeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, wir machen das, weil für mich ist Archer so ein bisschen wie Phipps Asmussen, der redet wie Mario Barth. Hier werden dir einfach nur Gags am laufenden Band wirklich in die Fresse geknallt, Brutalität, Sex die ganze Zeit so. Und ich glaube wahrscheinlich mit ein paar Freunden ist es lustig zu gucken, aber so alleine hatte ich echt so das Gefühl, ich habe da selten wirklich laut auflachen müssen. Ich finde, das kommt immer so, weiß nicht, dann kommt da einer ins Büro, hi Carol, na, was geht? Und dann so, ja, ich heiße jetzt eigentlich Cheryl. Auf einmal, oh, da fliegt Kriegers Granate rein und irgendwie 5 Embryonen fliegen hinterher und dann so, ey, sag mal, warum hast du eigentlich keine Hose an? Ja, ich war gerade bei deiner Mutter irgendwie im Büro, warst du bei meiner Mutter gefickt? So. Archer kotzt auf den Teppich, ja, und so kriegt man Ameisen. So. Und ich denke mir so, was ist hier los? Warum? Also, und ich glaube, wahrscheinlich, vielleicht bin ich einfach zu starker Softie, aber ich finde, dass die ruhigeren Töne oder irgendwie, das nicht halt alles nur ein derber, blutiger Witz ist, das ist mir ein bisschen too much in dieser Serie.
Aber ich finde, die nehmen sich diese Pausen ja schon auf. Also es ist ja nun nicht so, dass es komplett nur Geballer ist, also Phrasengedrescherei. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich finde, gerade in der Folge, die ich von der Pipeline-Fieber, weil für mich die beste Folge ist immer noch. So, keine Ahnung. Also ich meine, wovon die Serie auch lebt, ist, dass sie auch einfach, finde ich, diese großartige Sprecher hat. Also vor allem
ja, die Edgeton
Benjamin von Archer ist für mich einfach, deswegen hat für mich BoJack Horseman ein bisschen abgekackt, so weil ich für mich war das, da hätte so ein Archer-Typ rein besser gepasst für mich und ich kannte jetzt Archer schon, da das für mich, das ist einfach unerreicht für mich im Cartoon-Business, so als Sprecher. Ja.
Muss man sagen, dass der Wortwitz ist auch wirklich der Hammer. Also es ist auch verdammt clever geschrieben, aber ich glaube, es funktioniert auch so schnell, dass halt die ganzen schlechten Witze, die kommen, man die irgendwie akzeptiert, weil sie halt einem besonders laut präsentiert werden. Ich weiß, ich war mit meiner Mitbewohnerin in der Küche irgendwie, hab ein bisschen gelabert, hab dann auf dem Laptop geguckt und gesehen, ach, dass die Folge Archer noch ohne Ton weiterlief. Und es war halt eine Folge, wo er Archer und Lana, die ja quasi Lara Croft einfach ist, beide irgendwie in Unterhose und sie halt irgendwie in Dessous in einem Raum stehen, wo nur so blutende Mexikaner auf dem Boden liegen. Und ich dachte mir, okay, irgendwie 2 Minuten nicht hingeguckt, jetzt ist das scheinbar passiert hast. ja, also ich glaube, das muss man sich mal so, da kann man sich mal ein paar Fragen angucken, dann merkt man schon direkt, ob man das richtig abfeiert oder nicht.
Und ist auf jeden Fall, das super viel, ja. Ist auf jeden Fall polarisierend, würde ich auch sagen. Also wenn es einem gefällt, dann findet man es halt richtig geil und ich kann das auch gut verstehen, wenn irgendwer sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich.
Aber man sollte auch nicht zu früh aufhören, also oder aufgeben, ja. Weil also es gibt schon eine Eingewöhnungsphase, muss ich sagen.
Ja. Nee, absolut, also hatte ich auch. Bei mir war es auch so, ich habe Archer angefangen zu gucken damals und habe auch nach, glaube ich, 2 Folgen, 3 Folgen auch erstmal aufgehört und bin dann einfach später noch einfach so, weil ich irgendwie was gucken wollte, da wieder reingekommen und habe irgendwann gemerkt, okay, krass, nee, eigentlich ist das schon ziemlich geil. Und ja, mittlerweile, glaube ich, auch jede Folge irgendwie 3-mal gesehen. Zumal eben auch aufgrund seiner Geschwindigkeit man sich die Folge auch nochmal, wenn man so ein Seriennerd ist, sich auch nochmal angucken kann, weil teilweise du Gags einfach gar nicht mitkriegst. Wegen der Pace. So, das ist einfach fast nicht möglich. Also bei manchen Folgen zumindest.
Und die eignen sich natürlich auch super, um die immer so im Freundeskreis zu droppen. Also sind viele so Inside-Jokes und sowas, die sich immer wieder wiederholen. Das sind halt auch echt witzige Sachen so dabei, ne? Wie ist denn jetzt, wir haben ja auch die erste Folge der 6. Staffel geguckt. Vorher, die 5. war ja scheinbar dieses Archer Weiß, was sich ein bisschen verändert hat. Und jetzt ist es ja wieder so normal. Scheinbar. Ja. Wie hat sich das für euch so? Also ich kann nicht viel sagen. Ich fand, die sah besser aus als die anderen Folgen. Also ich fand, das Hintergrunddesign und sowas war stärker. Aber sonst, und da gab es auch diesen emotionalen Moment des Japaners, der dann heult, den ich dann ganz schön fand. Aber wie unterscheidet sich das von euch? Geht die Serie gut weiter oder war das total der Letdown irgendwie? Was sagt ihr dazu?
Ich würde sagen, dass die Serie am Anfang der sechsten Staffel jetzt so ein bisschen wieder zu ihrem täglich Brot zurückgekehrt ist. Also das klassische Konzept, es gibt zwei Storylines. Eine davon ist eben eine Mission, die ausgeführt wird. In dem Fall der Folge ist es jetzt, dass Archer einen Computer aus einem abgestürzten Flugzeug im Dschungel bergen muss. Und dann gibt es eben noch eine zweite Nebenstory, die halt sich in dem Büro abspielt mit den anderen Charakteren, die eben nicht auf Mission sind. In dem Fall, dass Lana und Archer jetzt ein Baby haben und das Büro muss renoviert werden und alles. Ja, quasi nur Setups für Witze in dem Fall. Aber da muss ich nochmal auf die fünfte Staffel zu sprechen kommen, denn die Serie ist nun wirklich verdammt variabel, auch in ihren, nicht nur in ihren Settings, sondern eben, da sind sich die Writer eben auch nicht zu schade für zu sagen, gut, wir haben jetzt vier Staffeln Geheimagenten gemacht, jetzt lassen wir uns nicht nehmen, dass die einfach mal eine komplette Staffel lang ein Drogenkartell führen und nicht mehr Geheimagenten sind und einfach nur jede Folge müssen sie gucken, wie sie jetzt den Rest Koks, den sie noch haben, verkaufen. Und sowas sieht man sehr, sehr selten, gerade in animierten Serien. Also da würde ich sie eher mit einer klassischen Comedy mit echten Menschen vergleichen, so mit, weiß nicht, Arrested Development oder so, dass sie sich wirklich weiterentwickelt. Und ich muss sagen, die erste Folge jetzt der sechsten Staffel war sehr solide, eher oberes Mittelmaß als besonders geil, aber muss ja auch nicht direkt immer wieder flashen. Mhm.
Ja, für mich genauso. Also ich denke auch einfach richtig, halt eine gute Archer-Folge und ja, ich bin einfach jetzt auch schon wieder gespannt, was halt auf der den ganzen Blödsinn, der da noch kommen mag. Also ja.
Also ich persönlich fand die letzte Staffel, also die ganze Archer-Weiß-Geschichte, nicht so geil. Also waren auch richtig Hammer-Folgen dabei, aber gerade gegen Ende hin, aber so insgesamt war ich da eigentlich eher so ein bisschen kritisch gegenüber der ganzen Sache und bin dementsprechend sehr froh, dass es jetzt wieder halt so anscheinend normal weitergeht und bin mal gespannt.
Alles klar, dann würde ich sagen, gibt's ja von euch allen eine große Empfehlung und ich sag auch, man kann sich das auf jeden Fall angucken, muss halt dann sehen, ob das was für einen ist und ich fand's auch nicht komplett scheiße, aber ich habe gemerkt, okay, das muss ich mir glaube ich nicht unbedingt weiter angucken, werden wir sehen. Wenn wir das nächste Mal drüber reden, wenn die siebte Staffel anfängt, dann kommen wir zur neuen Rubrik und die heißt
Dr. Sneeps und Dr. Egg empfehlen Arthouse-Filme.
Genau, wir haben mitgebracht Relatos Salvajes oder Wild Tales. Da gab es auch schon einen Dr. Peng-Artikel zu, wo der empfohlen wurde. Und das ist ein argentinischer Black-Comedy-Drama-Film von... keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Damien Cifron oder Cifron, egal. Was dieser Film macht, ist, das sind im Grunde genommen sechs in sich abgeschlossene Kurzfilme, die sich so grob um das Thema Rache bzw. Menschenrassen ausdrehen. Und im Grunde genommen zeigt das immer so herkömmliche Situationen, aber so hingedreht, dass jedem quasi so relativ schnell der Kragen platzt. Und das ist insgesamt mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail gedreht und das macht einfach richtig Spaß, sich das anzugucken.
Genau, ich weiß nicht, wer ein Vorurteil gegen das Wort irgendwie Arthouse-Film hat, aber der Film ist alles andere als hochintellektuell. Im Gegenteil, ist eher so eine Art Guilty-Pleasure-Film, weil er simpel gestrickt ist, aber unglaublich befriedigend ist, sich das anzugucken. Also ja, das Thema Rache oder beziehungsweise, wie ich es nenne, Menschen bekommen das, was sie verdienen. Und das reicht eben auch. Und was ich wirklich sehr, sehr geil fand, ist, dass du guckst dir sechs Kurzfilme an und eigentlich könnte man denken, man geht aus dem Kino raus und sagt sich, ja gut, aber der eine war jetzt nicht so gut oder der andere hat nicht ganz mitgehalten. Nein, hier war es nicht so. Alle sechs waren wirklich auf demselben Niveau. Also der erste Kurzfilm war auch das kürzeste Segment und der legt die Messlatte wirklich hoch an und die wird auch nicht mehr unterschritten. Und messerscharf beobachtet, unglaublich viel Humor, extrem lustig. Das ganze Kino hat sich beömmelt, nicht nur wir beide nach dem dritten Bier, sondern wirklich das ganze Kino. Und wir haben ihn noch auf Spanisch geguckt mit deutschen Untertiteln, das kann ich auch empfehlen, weil das wirklich geil rübergekommen ist, auch eine gute Erfahrung mal war. Und ja, also mich hat er absolut überzeugt.
Schaltet man da hin und her? Schaltet man da hin und her zwischen diesen Kurzfilmen oder werden die hintereinander?
Nein, werden hintereinander. Was auch ein ganz interessantes Format ist. Und er schafft es eben auch, obwohl halt das Überthema halt irgendwie so Rache ausrasten ist, sind es schon immer andere Perspektiven darauf. Also es ist auch nicht so, dass es langweilig wird, weil man denkt, ja gut, jetzt ist es wieder so, dass halt einer irgendwie ausrastet. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Wurde auch letztes Jahr auf dem Cannes Film Festival mit der sogenannten Ohrenpalme ausgezeichnet. ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich kann kein Französisch. Naja,
Nee, und ist jetzt auch für einen Oscar nominiert als bester ausländischer
ja,
Film.
Ja, hat er auch, also da habe ich auch nicht so viele andere gesehen, aber den hätte er auf jeden Fall verdient, weil es auch interessant ist einfach, weil ich da auch nicht so viel kenne, wo jetzt ein Film sagt, okay, wir machen einfach 6 Kurzfilme, wo es aber trotzdem so gut funktioniert als ein Film, so quasi. Mhm. Also auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung.
Als kurze Schlussanmerkung noch, das ist auch nicht nur alles blöde und irgendwie total bescheuert, was da passiert. Der wirft schon auch wichtige moralische Fragen auf, so ist es nicht, ja. Aber er behandelt sie halt mit wirklich sehr viel beißendem Humor. Ja.
Na gut, ich bin sold, ich werde mir den angucken. Dr. Loco, bitte. Was hast du?
Ja, also habe ich Bock drauf. Ich denke, da bin ich mit dabei. Ja,
ihr werdet den auch beide lieben, auf jeden Fall.
Sehr gut. Dann brauche ich mir ja nicht mehr gucken.
Ich gucke, glaube ich, lieber nochmal Unbroken. Da war mir so viel, was noch nicht wirklich ausgespielt war, was man dann reinlesen kann in diesen tollen Film. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat euch popkulturell bewegt die letzte Woche?
Ja, ich glaube, da es fällt insgesamt ein bisschen mal aus, weil wir ganz schön viel auf Dings hatten. Auf der Dings, genau.
Hatten wir alle.
Ich bin hier jetzt diese Woche dann mit Olive Kitteridge fertig geworden, habe mir die letzte Folge noch angeguckt und muss sagen, das wird ganz schön harter Tobak, weil es einfach, wir hatten ja die erste Folge gesehen und da waren wir uns ja schon alle einig, dass das ein bisschen depressiv alles ist und das halt so zeigt und das wird halt immer, immer schlimmer. Und theoretisch müsste das heißen, Olive Kitteridge lieber tot als alt, weil okay. Ihr Leben wirklich immer nerviger wird und dann also passiert hier was und da was und es wird alles alles kacke quasi und sie wird immer depressiver und was weiß ich was. Also es gibt eine Szene, da trifft sie einen alten Herren im Wald, beziehungsweise er liegt am Boden neben einer Parkbank und will nicht aufstehen, sie will einen Doktor rufen, er sagt, sie soll es bitte lassen, es ist ihm eh egal, ob er stirbt. Und dann unterhalten sie sich ein bisschen und dann sagt er irgendwann zu ihr, give me one good reason to get up in the morning. Und sie sagt, I have no idea, I'm just waiting for my dog to die, so I can shoot myself. So. Das ist so ungefähr das Kaliber, was da aufgetragen wird.
Okay, das ist ungefähr das komplette Gegenteil zu Unbroken. Genau.
Aber bleibt dabei wunderschön anzugucken. Und von der Schauspielleistung wirklich immer noch, also konstant das Niveau gehalten und sagt halt einfach so wahnsinnig viel aus über das Leben insgesamt und halt so Menschen. Ich bin eigentlich begeistert davon, gerade weil es halt auch eine Miniseries ist und jetzt ist zu Ende so. Das waren 4 Stunden, die kann man sich gut angucken. Ja, genau.
Ja, super. Dann schneide ich ganz, ganz, ganz kurz 3 Sachen an, die ich angeguckt habe, wenn ihr nichts habt. Das erste habe ich erneut jetzt nochmal gesehen, weil meine Mitbewohnerin Herr der Ringe nie gesehen hat, Herr der Ringe, die Gefährten. Das macht immer noch wundervoll viel Spaß, aber was mir wirklich bei diesem Gucken aufgefallen ist, es gibt keinen anderen Film, glaube ich, in dem so viele heterosexuelle Männer weinen, sich weinend angucken, sich umarmen, während sie weinen, sich auf die Stirn küssen und einfach völlig zerbrechen an dieser Reise und es ist so schön. Also schon am Anfang, wie Bilbo da fast ausrastet, dann von Gandalf erstmal in die Arme geschlossen wird. Das ist echt die herrlichste Bromance der Welt, glaube ich. toller Film, kann man immer noch sehen. Das Problem ist, wenn man sich so diese Blu-ray-Version anguckt, dann sieht man halt die Effekte viel stärker als damals irgendwie auf VHS oder im Kino oder sowas, als noch nicht alles hochauflösend war. Das ist das einzige kleine Manko, wenn man das, glaube ich, jetzt zum ersten Mal guckt, aber immer noch super Film. Der andere ist Short Term 12, ist von 2013 mit Brie Larson, Film, wo so ein sehr so Indie-Comedy-Film oder Drama auch, wo so junge Erwachsene so ein Heim für so schwer erziehbare Kinder leiten. Und das ist einer so der empathischsten und wärmsten Filme, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also hier geht es wirklich darum, sich irgendwie den Raum zu geben, mit seinen Entscheidungen klarzukommen und so weiter. Und der ist echt ziemlich, ziemlich toll. Short Term 12 kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich zum ersten Mal jetzt neu gesehen, Dr. Brightside hat das gesagt, weil wir die Interview ja so scheiße fanden. Ja, jetzt gucken wir mal, wie man es richtig macht und gucken Team America World Police, den ich nicht kannte. Und ich muss sagen, der hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Also mich beeindruckt hat, ist eben, dass man das alles so Augsburger Puppenkiste-mäßig aufgezogen hat und sieht toll aus. Aber ich finde, das ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Also hier gibt es halt 2 Gags. Der eine Gag ist, ja, das sind alles Puppen. Wie, guck mal, die sehen lustig aus. Und der andere ist halt America, fuck yeah, den ganzen Film lang. Ja. Und ich fand das ganz schön schwer zu ertragen. Aber als der rausgekommen ist, damals 2003 oder 2004 oder so, war das bestimmt ein Hammer.
Also ich habe den damals im Kino gesehen und hatte den auch als ganz gut und lustig in Erinnerung. Aber wie ich dazu heutzutage so stehen würde, weiß ich auch nicht. Zu lange her.
Geht mir ähnlich, glaube ich. Ich würde den, glaube ich, nicht nochmal gucken.
Alles klar, dann hören wir uns alle wieder im 37. Pancast. Bitte abonniert uns auf iTunes oder wahrscheinlich gibt es jetzt so einen Abonnieren-Button auch unterm Podcast. Ich habe da einige neue technische Möglichkeiten entdeckt und lasst uns einen Kommentar. Und ja, wenn ihr wollt, wenn ihr eine coole Band kennt, die deren Lieder wir hier mal spielen sollen, die wir fragen sollen, dann schreibt uns eine Mail, Dr. Peng.
Oder wenn ihr in einer coolen Band seid.
Wenn ihr in einer coolen Band seid, natürlich auch.
Na, seid ihr nicht.
Dann würdet ihr diesen Podcast nicht hören, wenn ihr eine coole Band hättet. Das kann nicht sein. Dann hören wir uns in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Ciao. Yo, was ist da los in meinem Kopf? Welcher Szenario? In meinem Schädel steckt das schon seit Wochen so ein Vakuum. Ich geb mir gerade dumm, schlimmer Kiste, Wartepunkt. Aus Ende, dann schau ich halt doch auf diese Party rum. Ich bin mal an der Tür, dreh mich gerade um, will wieder gehen, der öffnet mir so ein Typ und schreit mich an. Willkommen in Babylon, da geht's lang. Hab ich schon erwähnt, der Freak ist ungefähr mal so verstrahlt wie Radio. Schöner Scheiß, ein paar Drinks an der Bar genommen und dann vergessen wir mal schnell diese abstruse Darbietung. Ich check die Lage und vernehm nur technoide, minimale Songs und alle zappeln sie wie mit Parkinson. Oh shit, falscher Ort, falsche Zeit, 130 BPM und kein Wort weit und breit. Zu den Kopies und Typen Ohr ab und zeig mir so ein paar bunte Pillen, geil auf Chor, weiß Bescheid. Geh mal weg damit, ich kenne das genau. Ich hatte da mal eine miese Phase, so wenig was ich brauch. Dann sind Dreck, kommst du klar, was geht denn hier bei dir? Sowieso muss ich erstmal aus WC mein Revier markieren. Okay, kosten dicken Strahl an die Wand gestellt, wieder zurück, weil ich von so einer Ballerine angewählt. Sie sagt, puff, puff, und fragt, ob es mir hier gefällt. Ich sag, sorry Lady, aber meine ist nicht diese Welt. Ich würd ja mit dir tanzen, doch es gibt da ein Problem.
Der DJ hat doch nicht für alle Platten im Schrank.
Der Typ, der ist so weg, der spielt das Tetter von TD.